Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 32, heute am 4. Juli 2018. Wie steht's mit mir, Konstantin van Leinten, diesmal aber ausnahmsweise nicht mit Corinna Budras, die weilt, wie schon angekündigt, im wohlverdienten Urlaub, wird aber würdig vertreten von
Alexander Haneke.
Ja, Alexander hat sich bereit erklärt einzuspringen, ebenfalls einer der zahlreichen Juristen, die wir hier bei der FAZ in der Redakteursriege haben. Alex, erzähl den Hörern doch vielleicht erstmal ein paar Worte darüber, wer du bist und warum man dir dringend zuhören sollte.
Ich bin auch gelernter Jurist, wie Konstantin natürlich auch, und seit gut 4 Jahren hier in der Nachrichtenredaktion in Frankfurt beschäftige mich damit. Innenpolitik ganz allgemein, natürlich Fokus auf rechtspolitische Fragen gerichtet, und da macht es immer Spaß, zwischendurch auch mal wieder so ein bisschen tiefer hier einzusteigen und mich mal im Podcast auszuprobieren.
Jo, das dazu wirst du heute Gelegenheit haben. Und bevor wir dann gleich tatsächlich tiefer einsteigen in die Themen, zunächst nochmal die Hausmitteilung vorneweg. Nach dieser Sendung macht der Podcast 2 Wochen Pause, weil sowohl Corinna als auch ich im Urlaub sind. Und die nächste Sendung erwartet euch dann am 25.07. Da werden wir wahrscheinlich auch so ein kleines Wrap-up all dessen machen, was wir in der Zwischenzeit verpasst haben werden, denn da steht einiges an, zum Beispiel fällt das Urteil im NSU-Prozess, wahrscheinlich wird über die Auslieferung von Puigdemont entschieden. Ich glaube, die Entscheidung zum Rundfunkbeitrag fällt auch in die Sommerpause, also wirklich einige spannende Geschichten, das werden wir dann in den wesentlichen Punkten nachtragen, wenn es soweit ist. Aber das muss uns jetzt alles noch nicht beschäftigen, denn wir haben erstmal eine ganze Menge von Themen für heute auf dem Zettel. Nämlich als erstes, wirklich das Asylchaos, das jetzt in einem Asylkompromiss geendet ist. Es ist eine ganze Menge passiert. Es gab die EU-Gipfelbeschlüsse. Es gab ein 5-Punkte-Papier der SPD. Es gab ein Gutachten des ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Jans-Jürgen Papier. Es gab den Masterplan, der endlich öffentlich geworden ist. Und es gibt natürlich jetzt eben den allseits bekannten Kompromiss zwischen CDU und Union. CDU und CSU meine ich natürlich. Da gucken wir uns mal an, was da so drin steht und welche rechtlichen Fragen sich daran anknüpfen. Dann anschließend geht es um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, gerade auch für uns Journalisten gewissermaßen von Interesse, zum Recht auf Vergessenwerden. Haben eigentlich verurteilte Mörder einen Anspruch darauf, dass ihre Namen irgendwann nach Verstreichen einer gewissen Zeit aus den Berichten der Zeitungen bzw. ihrer Online-Archive entfernt werden oder nicht? Dann ein Thema, das auf jeden Fall in den Kommentarspalten schon den einen oder anderen durchaus emotional in Wallung versetzt hat, habe ich festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat nämlich inzwischen bei ihren Neueinstellungen über 70% Frauen und sagt deshalb, bei gleicher Qualifikation zweier Bewerber nehmen wir lieber den Mann. Dieses Phänomen kennt man ja gemeinhin mit umgekehrten Vorzeichen unter dem Stichwort Frauenquote. Und viele, die das befürworten, sind jetzt aber lichterloh empört, wenn es quasi umgekehrt zur Anwendung kommt. Wir schauen uns mal an, ob man da bei Männern und Frauen vielleicht irgendwie unterschiedliche Maßstäbe anlegen muss oder nicht. Dann gibt es noch ein paar kleinere Nachträge zur DSGVO, vielleicht auch mal so ein bisschen so ein Rundblick, wie sich das alles eigentlich entwickelt hat, ob es jetzt irgendwie der große Wurf oder die große Katastrophe war, und zu guter Letzt, wie steht's das gerechte Urteil? Jetzt aber genug der länglichen Vorrede, wir kommen zum Asyl. Alex, was um alles in der Welt ist da eigentlich los?
Ja, das ist wahrscheinlich so, dass das Wort ereignisreich die Woche schon gar nicht mehr richtig oder die 2 Wochen schon gar nicht mehr richtig beschreiben kann. Es gab den Masterplan, der jetzt erst vor ein paar Tagen tatsächlich mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen ist, von dem alle nur wussten, dass dieser eine Punkt, die Zurückweisung an der Grenze von Flüchtlingen, die in einem anderen EU-Land schon registriert wurden, dass der eben zu der maximalen Konfrontation zwischen der CDU und der CSU führt, und dann eben dieses 14-Tage-Ultimatum, in dem die Kanzlerin Zeit hatte, wirkungsgleiche Maßnahmen auf europäischer Ebene auszuhandeln, dann dieses Wochenende mit der großen Frage, ist das jetzt wirkungsgleich oder nicht, mit noch sehr viel Theater, Donner und Shakespeare-haften Dramen, ja, um das persönliche Verhältnis von Kanzlerin und ihrem Bundesinnenminister. Und dann dem ja vergleichsweise ja fast schon so ein bisschen banalen Ausgang des Ganzen, dass man jetzt sagt, so ja, es ist ja eigentlich eine Einigung möglich, wenn man diese Transitzentren, die schon eine sehr alte Idee sind, aber eben noch nie für diesen ganz speziellen Fall aufgegriffen wurden, nämlich dass man nur die da reinholt, die schon im Dublin-System registriert sind und bei denen die Entscheidung ja eigentlich ganz einfach und schnell zu treffen wäre, dass man die nur dafür anwendet.
Ja, das, du sagst es schon, das war wirklich ein Drama in, ich glaube, 4 oder 5 Akten, wenn ich es richtig
habe. Ich habe nicht ganz mitgezählt.
Vielleicht, um da ein bisschen Ordnung auch reinzubringen, fangen wir doch mal chronologisch an. Auf diesem EU-Gipfel, das war ja schon so ein bisschen Merkels erste Schicksalsstunde, da musste sie irgendwie möglichst viel rausholen. Seehofer hatte gesagt, nur wenn das, was sie da aushandelt, wirkungsgleich ist zu dem, was ich möchte, werde ich mich damit abfinden. Was ist denn dort so beschlossen worden?
Ja, so richtig konkret beschlossen worden ist da eigentlich gar nicht so viel. Also es sind wieder viele Willensbekundungen und ein paar neue Begriffe, die zumindest reingekommen sind. Also das große Ding sind ja diese Auffanglager oder Ankunftszentren oder wie immer man sie nennen mag, die in Nordafrika aufgestellt werden sollen, um zu verhindern, dass die Leute überhaupt, also die Menschen überhaupt sich auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer machen. Und da ist man jetzt eben bei diesen Anlandungszentren angekommen.
Genau, das ist vielleicht schon mal direkt eine gute Gelegenheit für eine kleine Begriffskunde, weil ja wirklich kein Mensch mehr mitkommen kann, der sich damit nicht ständig beschäftigt. Also Anlandungszentren oder Auffanglager meint eben Lager in Nordafrika, sodass die Leute dann in irgendeiner Form dort über deren Asylanträge entschieden werden könnte, ne?
So die Idee. Ja, aber darüber gibt es schon wieder Streit. Also so leicht ist es nicht.
Man sieht, man kann wirklich keine zwei Sätze zu diesem Thema sprechen, ohne in die ersten Probleme zu laufen.
Ja, nee, es gibt ja schon diese alte Idee, die gab es schon unter Otticelli, dass man eben wirklich, also ein Grundproblem des europäischen Asylrechts ist ja, dass man erstmal nach Europa kommen muss, um überhaupt den Antrag zu stellen. Und man muss erstmal illegal einreisen, um hier überhaupt ja vorbringen zu können, dass man verfolgt wird. Und da gab es schon immer die Idee, dass man einfach vor Ort oder auf dem Weg, zumindest bevor man sich übers Mittelmeer macht, eben die Möglichkeit hat, diesen Asylantrag zu stellen und zu prüfen, was natürlich sinnvoll wäre, weil dann müssen sich in der Theorie die hier kein Bleiberecht haben, gar nicht erst auf den Weg machen. In der Praxis gibt es da natürlich zwei Probleme. Also das eine ist, dass erstmal bisher überhaupt kein Land Lust darauf hat, diese Zentren bei sich einzurichten, weil die ja genau das Problem dann hätten, dass sie die Menschen, die eben nicht weiter nach Europa kommen, auch nicht mehr loswerden. Und das andere Problem ist, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass diejenigen, die eh schon wissen, dass sie kein Asyl in Europa bekommen, sich überhaupt in diese Zentren begeben.
Ja. Und die Frage ist natürlich auch, wie organisiert man diese Zentren? Also Kritiker sprechen dann immer gleich, Klammer auf, was ich jetzt ein bisschen übertrieben finde, Klammer zu, von kleinen Guantanamos, die da errichtet werden sollten. Ja, denn wenn man irgendwie gewährleisten will, dass die Leute das tatsächlich auf diesem Weg machen, muss man sie dann vielleicht irgendwie in diesen Zentren festhalten oder so. Also es ist eine Idee, aber es wurde auf diesem EU-Gipfel eben unter anderem angeregt, sowas zu installieren, aber eben genau mit dem Problem, was du gerade schon sagst, man müsste erstmal ein nordafrikanisches Land finden, was überhaupt bereit erklärt, vielleicht, wenn man denen genug Geld gibt.
Genau, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es ja gar nicht um diese Registrierungslager da ging, sondern um Anlandungszentren, wo eben nur diejenigen gebracht werden, die auf See aufgegriffen wurden. Also sonst wäre es ja ein bisschen einfach. Es geht jetzt darum, erstmal dieses Problem zu bewältigen, dass Schiffe ständig eben Flüchtlinge, die sich auf irgendwelchen nicht seetüchtigen kleinen Booten auf den Weg machen, dass diese Menschen von Schiffen aufgesammelt werden und die bisher immer nach ans europäische Festland gebracht wurden.
Das mit ist ja großen auch, Schwierigkeiten,
mit was großen, die Landung genau, betrifft, mit großen ne? Schwierigkeiten. Es geht ja auf diese EGMR-Entscheidung Hirsi von vor, ich weiß gar nicht, irgendwie gut 10 Jahren zurück, wo der EGMR mal entschieden hatte, dass jeder Flüchtling, der von einem europäischen Schiff aufgenommen wird, eben auch das Recht hat, in Europa einen Asylantrag zu stellen. da müsste man auch erstmal drum rumkommen, aber diese Flüchtlinge sollen jetzt nicht mehr nach Italien gebracht werden, wo sie der Innenminister ja eh nicht haben will, sondern in Anlandungszentren nach Nordafrika, in Länder, die bisher leider nicht bereit sind, diese Anlandungszentren auch aufzubauen. Aber was da genau geschehen soll, ist jetzt der nächste Streitpunkt. Also der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat schon klar gesagt, dass er nicht will, dass die Leute da auch Asylanträge stellen können, weil sonst hätte man aus seiner Sicht schon wieder einen Pull-Faktor, nämlich dass die Leute sich auf See begeben, um dann eben in ein Zentrum zu kommen, in dem sie ihren Asylantrag stellen können.
Und sei es auch in Nordafrika.
Genau, sei es auch in Nordafrika, selbst das will er vermeiden. Also auch da besteht noch sehr viel Unklarheit.
Das wäre natürlich schon eine sehr verzweifelte Aktion, sozusagen auf See zu gehen, zu kentern, sich einsammeln zu lassen und dann noch nicht mal nach Europa zu kommen, wie es ja bisher doch meist irgendwie gelingt. Übrigens auch unter einigen Schwierigkeiten, ne? Es gab ja diese Geschichte mit diesem Rettungsschiff Lifeline zum Beispiel, was da etliche Flüchtlinge aufgesammelt hat. Und der Kapitän dieses Schiffs durfte dann nach langer Irrfahrt letztlich endlich in Malta anlegen, aber auch sozusagen, um da gleich etwas Wasser in den Wein zu gießen, sein Schiff wurde jetzt erstmal beschlagnahmt von der maltesischen Polizei und er selber muss sich da jetzt in einem Gerichtsverfahren verantworten, weil es halt heißt, er habe das so nicht machen dürfen, beziehungsweise hätte die Leute nach Libyen oder wo auch immer genau, jedenfalls nicht nach Europa zurückbringen müssen. Also ne, das ist sozusagen eine der wirklich vielen Baustellen, die es gibt und dazu wurde eben das Gesagte auf dem EU-Gipfel beschlossen. Muss man dazu noch was ergänzen?
Ja, also ich würde sagen, die Probleme würden sich, glaube ich, alle lösen lassen. Also jetzt, ob man den Antrag da stellen darf oder nicht. Also man könnte es ja kombinieren mit den alten Vorstellungen von Transitzentren oder Asylzentren in Nordafrika, dass da schon die Anträge bearbeitet werden. Man müsste eben nur erstmal ein Land finden, das bereit dazu ist, diese Zentrenlager, wie man auch immer sie nennen mag, einzurichten. Und daran hapert es bisher noch stark. Da bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen, also ob es die EU-Staaten schaffen, da irgendwie Anreize zu setzen. Es gibt ja immer so das Vorbild des EU-Türkei-Deals, der ziemlich gut funktioniert, wo einfach die EU wirklich viel Geld in die Hand genommen hat, um der Türkei ja diesen Nachteil auszugleichen, den das Land eben hat. Das ist dass es diese vielen Flüchtlinge aufnimmt. Aber auch das, auch bis dahin ist es in Nordafrika noch ein langer, weiter Weg. Sonst die weiteren Beschlüsse sind, finde ich, größtenteils so ein bisschen das Erwartbare, dass Grenzschutz verbessert werden soll und diese Sachen. Und vor allem dann nochmal diese Erklärung zur Sekundärmigration. Das hat Kommissionspräsident Juncker schon in den letzten Wochen mehrfach betont, der immer versucht hat, Merkel auch in ihrem Streit mit der CSU so ein bisschen zur Seite zu springen, dass es von Seiten der EU definitiv erwünscht ist, dieses ja einfach defizitäre Dublin-System durch bilaterale Vereinbarungen, Zurückführungen ja abzusichern, dass man eben dass man dieses Problem der Sekundärmigration mal in den Griff bekommt. Also dieses, dass die Leute in einem Land registriert werden und auf eigene Faust einfach weiterziehen.
Was man, glaube ich, auch noch sagen kann, die Flüchtlingsquoten, also eine quotale Verteilung von Flüchtlingen über sämtliche EU-Staaten sind tot, wie ja. Eh und je. Ja. Also eigentlich hat sich nur da insoweit bestätigt, was ohnehin klar war, weil einfach nicht alle mitmachen. Hast gerade schon gesagt, Außengrenzen sollen gestärkt werden, Frontex soll mehr Mitarbeiter bekommen. Und was natürlich ganz interessant war, Merkel, also ne, diese bilateralen Abkommen, die kann man vielleicht auch an der Stelle mal erklären, denn es ist ja eben so, wenn ein, zumindest nach bisheriger Rechtslage, wenn ein Asylbewerber in Deutschland ankommt, dann prüft Deutschland erstmal, ob Deutschland eigentlich zuständig ist für das Asylverfahren. Das Ergebnis ist eigentlich immer nein oder zumindest in den allermeisten Fällen eigentlich nein. Und dann, das haben wir ja hier im Podcast schon erklärt, kommt es einfach durch Zeitablauf dieser 6-Monats-Frist beziehungsweise dazu, dass Deutschland zuständig wird, obwohl eigentlich ein anderes Land zuständig wäre. Und dass dieser Zeitablauf kommt auf verschiedene Weise zustande, weil die Behörden überfordert sind, aber auch, weil die Länder, die eigentlich zuständig wären, sich teilweise weigern, die Leute zurückzunehmen. Obwohl sie dazu ja zwar sozusagen theoretisch nach Dublin verpflichtet sind, aber das Wort verpflichtet ist da vielleicht nicht ganz das Richtige. Also sozusagen, sie sind nach Dublin zuständig, aber sie müssen sich trotzdem jeweils bereit erklären, die Leute zurückzunehmen. Und diesen Prozess könnte man mit bilateralen Abkommen vereinfachen. Ne? Ist das soweit richtig zutreffend?
Genau, das stimmt soweit. So ganz genau, also diese bilateralen Abkommen als Vorbild werden da bisher immer nur diejenigen Länder genannt, die tatsächlich eine Grenze miteinander haben. Also Seehofer oder die ganze CSU hat ja immer von diesem Abkommen zwischen Italien und Frankreich gesprochen, das so, ja, je nach Sichtweise ganz gut funktioniert, dass Frankreich eben in Italien registrierte Asylbewerber einfach nicht einreisen lässt und an der Grenze direkt zurückschickt. Das ist natürlich eine grundsätzlich andere Situation als an der deutsch-österreichischen Grenze, weil in Österreich ist auch kein Flüchtling das erste Mal registriert worden und man müsste sie dann über Österreich wieder nach Italien zurückschicken. Das ist bisher noch nicht so ganz genau erklärt worden, wie das eigentlich funktionieren soll als Abkommen. An sich ist es natürlich schon sinnvoll zu sagen, also auf Verwaltungsebene zu sagen, man schaut, dass man diese Prozesse beschleunigt, weil das Gute an diesen Dublin-Verfahren ist, dass es ja eine sehr, sehr einfache Prüfung ist. Also ein Asylverfahren dauert ja deshalb auch so lang, weil die Frage, ob jemand politisch verfolgt ist in seinem Herkunftsland, natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Aber die Frage, ob jemand schon mal in einem anderen Staat registriert wurde, ist lässt sich mit einem Blick in die Eurodac-Datei einfach lösen. Ist eine Frage von Sekunden und dann kann man eben nochmal erklären, zweite Frage, hat der irgendeinen Grund nach der Dublin-Verordnung eben doch nach Deutschland zu kommen, und das wären zum Beispiel Familienangehörige. Auch das, also das ist eine Frage, die lässt sich innerhalb von Stunden eigentlich klären, und dann könnte man tatsächlich ein sehr schnelles, kurzes Verfahren machen, um die Leute dann unmittelbar möglichst zurückzuschicken, dass sie erst gar keinen Anreiz haben, dieses Dublin-System zu unterlaufen und einfach weiter zu verhandeln.
Ja, und soweit sie das tun, wie gesagt, sind diese bilateralen Abkommen so ein Baustein, der da helfen könnte. Da gab es dann auch nochmal etwas Aufregung, weil Merkel verkündet hat, mit so und so vielen Ländern, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, solche Abkommen ausgehandelt zu haben. Dann haben die Visegrad-Staaten direkt gesagt, nee, stimmt gar nicht, mit uns nicht.
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es da doch irgendwie eine Form von Komplott gab und die vier Staaten sie wirklich haben auflaufen lassen. Weil Merkel hat nicht gesagt, dass da irgendwas ausgehandelt wurde, sondern er hat nur gesagt, dass sich die Staaten bereit erklärt hätten, sowas zu machen. Und das ist natürlich das ist natürlich der Interpretation völlig offen, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie gesagt haben, so ja, gucken wir mal, und dann am nächsten Tag sich abgesprochen haben und gesagt haben, so nö.
Ja, das hat direkt nochmal etwas mehr Hitze in die ganze innerdeutsche Situation gebracht, denn dann hieß es aus Reihen der CSU natürlich, na toll, Merkel betrügt uns quasi, die behauptet, hier auch noch irgendwie Zugeständnisse rausgeholt zu haben, die sie gar nicht rausgeholt hat. Das ist ja wohl keine Grundlage, auf der wir irgendwie auf unsere eigene Forderung der Zurückweisung an der Grenze verzichten könnten. Und dieser eigenen Forderung können wir uns ja jetzt auch mal nähern. Da hat unter anderem Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident, sich zu geäußert in einem Gutachten, das auch kurz vor diesem Schicksalswochenende, glaube ich, kam. Und von der FDP in Auftrag gegeben worden war. Was sagt Papier zu dieser ganzen Geschichte?
Ja, erstmal, also da muss man tatsächlich der FDP-Fraktion mal danken, weil es ja, also in diesem ganzen Streit immer mit diesem rechtlichen Argument hantiert wurde, dass die CDU gesagt hat, dass die Zurückweisung an der Grenze gehen nicht, weil Europarecht eben über deutschem Recht steht und wir dürfen das einfach nicht, und die CSU hat gesagt, wir dürfen das schon. Dass man dieser Frage einfach mal irgendwie nachgeht und es nicht einfach nur als politische Keule benutzt und gegen aufeinander zurennt, ist ja schon mal dankenswert. Papier kommt jetzt im Gegensatz zu, also ich habe das nur mal so grob in der Literatur durchgeguckt. Ich hatte den Eindruck, dass die Mehrheit der Juristen eher sagt, Merkel hat recht, also Zurückweisungen an der Grenze gehen nicht.
Ist so.
Also
die Mehrheit der ausgewiesenen Asylrechtler,
muss man auch tatsächlich sagen. Papier sagt, doch, es geht schon, und hat das so ein bisschen, also hat sich vor allem so ein bisschen also theologisch, teleologisch, nicht theologisch, teleologisch systematisch daran entlanggehangelt und auch historisch argumentiert aus der Begründung der Dublin-Verordnung selbst. Also um den Streit noch mal kurz aufzureißen, es gibt ja im deutschen Asylgesetz diesen Paragraphen 18, in dem steht, dass ein Ausländer bei einer polizeilichen Kontrolle an der Grenze, der da um Asyl nachsucht, dass dem die Einreise zu verweigern ist, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt. Und das sind ja alle an der österreichischen Grenze. Und aus dieser Vorschrift, also aus diesem Paragraphen 18, hatte sich ja diese ganze Argumentation, also der ganze Vorwurf an Angela Merkel, dass sie eine Rechtsbrecherin sei, der tatsächlich aus der CSU ja so ein bisschen kam, von der AfD dann groß gemacht wurde, aber auch wenn man sich in der CSU an der Basis umhört, ist es immer noch so, dass diese Rechtsbruchtheorie da ganz groß ist und die Leute wirklich aufgebracht hat. Und das ist natürlich auch ein immenser Vorwurf, dass die Bundeskanzlerin und ihr damaliger Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dass sie einfach deutsches Recht gebrochen hätten. Und die Gegner haben ja immer gesagt, so ja, es gibt zwar diesen Paragraphen 18, aber es gibt ja die Dublin-Verordnung auf EU-Ebene und die steht natürlich, die hat Geltungsvorrang und die besagt eben, dass also aus der sei zu lesen, dass man eben erstmal immer prüfen muss, ob nicht der Deutschland doch zuständig ist.
Weil wobei es ja wirklich eine leicht absurde Situation ist, weil eigentlich sind der 18 und die Dublin-Verordnung ja im gewünschten Ergebnis ja deckungsgleich, nämlich gewünschtes Ergebnis, Zuständigkeit des Ersteinreisestaates. Mhm. Nur durch die behauptete Notwendigkeit nach der Dublin-Verordnung, die Leute erstmal reinzulassen und zu prüfen und die Tatsache, dass diese Prüfung dann eben nie funktioniert, respektive zu lange dauert, respektive die Leute vom Ersteinreisestaat nicht zurückgenommen werden oder dahin nicht zurückgeschickt werden dürfen, wird dann ein Ergebnis produziert, das eben gerade total im Gegensatz sowohl zum Paragraph 18 als auch zur Dublin-Verordnung steht, nämlich dass die Leute eben doch größtenteils in Deutschland bleiben.
Das ist tatsächlich eines der wesentlichen Argumente von Papi eben auch, dass er sagt, so also aus der ganzen also Sinn und Zweck der Dublin-Verordnung ist eben Sekundärmigration zu vermeiden, dass sich Asylbewerber nicht einfach frei in Europa bewegen und sich den Staat aussuchen, den sie gerne haben wollen, sondern eben feste Zuständigkeiten zu schaffen. Und dieser Sinn und Zweck wird tatsächlich ja völlig unterlaufen dadurch, dass die Leute weiterwandern und dann im Zweifel wahnsinnig oft einfach durch diese 6-Monats-Frist, dass sie nach 6 Monaten eben nicht mehr zurückgeschickt werden dürfen, doch in Deutschland bleiben, wo sie eben hinwollen, weil tatsächlich irgendwie das Sozialsystem und das alles sind ja Argumente und das kann man im Einzelnen ja sehr, sehr gut verstehen. Sinn und Zweck der Dublin-Verordnung ist, das zu verhindern und das wird durch diese Rechtsauffassung, die sie, die Bundeskanzlerin auch hatte, unterlaufen. Ich habe mir jetzt gedacht, also als ich das so gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, es wird immer so viel über diese Gipfel, über alles geredet und was man alles irgendwie ändern könnte und dieses rechtliche Argument, geht es oder nicht, die Zurückweisung wird irgendwie als Keule im Streit verwendet, aber man könnte in dem Fall ja auch einfach mal sagen, so, warum fassen wir nicht die Dublin-Verordnung klarer, dass wir das einfach da reinschreiben, weil
mangels Mehrheitsfähigkeit ist die Antwort. Also die Ersteinreisestaaten sind natürlich heilfroh, dass das Dublin-Verfahren so schlecht funktioniert, wie es funktioniert, denn sonst bliebe es ja alles an ihnen hängen. Und man kann ja auch durchaus sagen, ist es denn nicht auch eigentlich ungerecht, dass Italien, Griechenland und Co. nur weil sie liegen, wo sie liegen, eben die ganze Last irgendwie tragen müssen
das,
sollen.
Das definitiv, aber ich glaube gar nicht, dass wenn man irgendwie sagen würde, lasst uns doch mal irgendwie diesen einen Punkt, der in Deutschland für so einen großen Streit sorgt, in der Dublin-Verordnung irgendwie klarer fassen, da würden auch Italien und Griechenland mitmachen und auch wenn die natürlich mit sehr, sehr gutem Recht immer darauf verweisen, dass die Dublin-Verordnung an sich ungerecht ist. Ich finde, man sollte, wenn man, also der erste Impuls eines Politikers, wenn man sieht, eine Rechtsnorm ist so offen formuliert, dass es einfach zwei konträre Ansichten gibt, die beide gute Argumente auf ihrer Seite haben, dass der erste Impuls sein sollte, lasst uns doch mal diese Norm klarer fassen und nicht uns weiter irgendwie über die Interpretation irgendwie die Köpfe einschlagen. Ja. Aber das wurde nicht gemacht. Ich meine, das ist sowieso, also Dublin 4, das wollte ich vorhin bei den Gipfelbeschlüssen auch nochmal anmerken. Also diese Dublin 4-Verordnung ist ja schon lange in der Mache und wird leider eben aufgehalten, weil, also Dublin 4 hat ja das Ziel, eine vernünftige Verteilung auf EU-Ebene mal endlich zu gewährleisten, um eben diesem ungerechten Prinzip, dass der Ankunftsstaat, also Italien oder Griechenland oder Spanien zuständig ist, dass man das eben mit einer gerechten Verteilung abfedert. Es wird leider eben auch im Rat von eben jenen osteuropäischen Staaten so aufgehalten, weil wir einfach absolut gar niemanden aufnehmen wollen.
Ja, also das ist eben einfach, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Vieles kann gar nicht beschlossen werden und das, was beschlossen wurde in Dublin 3, ist eben, wie du schon sagst, irgendwie interpretationsoffen, eben gewissermaßen gewollt. Ne? Also man kriegt halt vielleicht so super präzise Gesetzgebung auf EU-Ebene teilweise auch nicht hin, weil eben sich dann erweist, dass in diesen Details gerade keine Einigkeit erzielbar ist. Und das führt dann eben dazu, dass dann eben doch jeder Mitgliedstaat ein Stück weit sein eigenes Süppchen kochen kann. Mhm. Übrigens ganz kurzer Zwischenruf mal an dieser Stelle an unsere Hörer. Wenn ihr denkt, ihr redet ja schon ganz schön lange über das Asylthema, kann ich nur sagen, stimmt. Und wir werden auch noch viel länger über das Asylthema reden. Denn das ist nun mal einfach momentan das Megathema schlechthin. Und wir nähern uns dann jetzt mal so schrittweise dem in Deutschland erzielten Asylkompromiss an. Gibt es zum Gutachten von Papier noch Dinge, die man unbedingt wissen müsste?
Nein, ich würde es jetzt mal tatsächlich darauf beschränken, dass er eben einfach sagt, also aus Entstehungsgeschichte und dem ganzen Sinn und Zweck dieser Norm ist es eigentlich absurd, dieser Ansicht nachzuhängen, dass jeder erstmal ein langes Verfahren in Deutschland durchlaufen muss, bevor er eben in den zuständigen Staat zurückgeschoben werden kann. Mhm. Sieht man dieses Gutachten ist tatsächlich auch die Einigung, wie ich vorhin schon gesagt hatte, mit diesen Transitzentren, so sich denn realisieren lässt, eigentlich ein ganz schlauer Weg, dass man einen Kompromiss gefunden hat. Man macht ein Verfahren, aber ein extrem beschleunigtes. Die SPD hat ja jetzt schon angedeutet, dass sie, also das Problem für die SPD ist ja jetzt, dass sie vor ein paar Jahren schon sehr laut die Trommel gegen diese Transitzentren gerührt hat, weil sie immer von Haftzentren gesprochen haben und das glaubten ihrer Wählerschaft irgendwie nicht verkaufen zu können. Die haben ja jetzt schon gesagt, so, lass uns doch mal über den Namen reden, so, wie wär's denn mit Expresszentren? Ist irgendwie, dann sieht es nicht so aus, als hättet ihr euch durchgesetzt und wir haben den Punkt klar gemacht, dass es eben darum geht, für diese sehr, sehr einfache Frage, nämlich wer ist zuständig, bist du schon mal registriert worden oder nicht und hast du Familie hier in Deutschland, dass man die einfach im Expressverfahren löst.
Ja, das ist dann so die politische Teilhabe der SPD, dass sie einen anderen Namen draufkleben darf. Es ist wirklich ein bisschen traurig, ne? Also aus SPD-Sicht ist es schon wirklich traurig, so dass einfach dieser Streit so unglaublich heiß ausgefochten wird zwischen CDU und CSU und dann einfach erwartet wird, irgendwie auch von der SPD, nachdem die beiden Unionsparteien sich endlich geeinigt haben, dass sie jetzt halt mitgeht. Und dann darf sie halt noch einen anderen Sticker draufkleben, so, das ist dann ihre Teile. Aber die hat übrigens auch, das muss man, um ihr mal Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, auch einen eigenen 5-Punkte-Plan vorgelegt. Der ist jetzt nicht so viel besprochen worden. Ich lese einfach nur mal die 5 Stichworte vor. Fluchtursachen bekämpfen, keine Alleingänge bei den Zurückweisungen, Hilfe für Italien und Griechenland, Schutz der EU-Außengrenzen und Einwanderungsgesetz. Ja. So viel zur SPD.
Ich glaube, dass die SPD am Ende gar nicht so böse war in den letzten Wochen. Nachdem das große Drama sich so lange immer nur bei ihr abgespielt hat, dass sie sich jetzt einfach mal zurücklehnen konnte. Und sie vor allem, also es gibt ja schon inzwischen starke Stimmen in der SPD, die das als Problem erkannt haben, dass ihre Einwanderungspolitik, die die Partei selbst in den letzten Jahren propagiert hat, einfach von vielen ihrer Stammwählerschaft genau überhaupt nicht verstanden werden. Die versuchen da gerade irgendwie möglichst diskret so einen Richtungswechsel zu vollziehen, weshalb sie eben mit den meisten Punkten dann doch ja auch d'accord sind. Und es gibt ihnen jetzt, glaube ich, gerade eine ganz gute Gelegenheit dazu. Also sie müssen für die ist wichtig, den Begriff Transitzentren zu vermeiden, aber dann irgendwie da am Ende als die pragmatische Kraft wahrgenommen zu werden, mit der man irgendwie Lösungen auf die Beine stellen kann. Das
andere würden sagen, mit der man alles machen kann. Aber gut, das ist so die Suche der SPD nach einem neuen politischen Profil oder Veränderung ihres politischen Profils, wie auch immer. Aber kommen wir doch vor allen Dingen mal eigentlich zu dem Inhalt des Kompromisses. Also der lautet, ne, wir, und das fand ich direkt schon mal fast irritierend, Punkt 1, wir vereinbaren an der deutsch-österreichischen Grenze, und nur um die geht es jetzt erstmal, das ist natürlich auch die praktisch wichtigste, aber übrigens keineswegs die einzig wichtige, ne? Also Sekundärmigration findet auch über andere Grenzen statt. Also wir vereinbaren an der deutsch-österreichischen Grenze ein neues Grenzregime, das sicherstellt, dass wir Asylbewerber, für deren Asylverfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise hindern. Was heißen soll, wir lassen sie eigentlich faktisch sehr wohl einreisen, aber erstmal nur, um sie in diese Transitzentren zu verbringen. Und diese Transitzentren, die sollen sich vermutlich grenznah auf deutschem Staatsgebiet befinden. Und während man in diesen Transitzentren ist, soll die Fiktion der Nichteinreise gelten. Das heißt, die Leute sind zwar faktisch schon in Deutschland, sollen es aber rechtlich gesehen noch nicht sein. Die Idee ist einfach zu sagen, wir machen halt in diesen Transitzentren eine Prüfung, die geht schnell, dauert aber auch ein bisschen. Und wir tun einfach so, als würden wir diese Prüfung vornehmen, noch bevor ihr überhaupt die Grenze überschreitet. Aber weil es praktischer ist, dass wir es in diesen Transitzentren machen, machen wir es halt eben dort. Und die Fiktion der Nichtanreise, die gibt es übrigens auch beim Flughafenverfahren. Also wenn Asylbewerber auf dem Luftweg einreisen und dann im Transitbereich des Flughafens sind, dann gilt insoweit, obwohl die natürlich sich dann auch im Prinzip schon in Deutschland befinden, sogar viel mittiger in Deutschland, gilt eben auch bis zur Bescheidung ihres Antrags die Fiktion der Nichteinreise. Und warum kommt es darauf an? Naja, weil eben sozusagen, solange man noch nicht eingereist ist, andere rechtliche Gewährleistungen gelten, als wenn man es schon wäre. Ne? Was macht das dann faktisch für einen Unterschied?
Also die Frage, ob sie tatsächlich oder im rechtlichen Sinne eingereist sind oder nicht, kommt wieder dieser Paragraph 18 des Asylgesetzes eben ins Spiel, ob man sie dann einfach zurückweisen kann und eben nicht erst abschieben muss. Also die Abschiebung ist ja wieder ein anderes kompliziertes Verfahren. Daher die Fiktion der Nichteinreise, das ist, also man lässt die Menschen erst gar nicht rein, um nicht das ganze Verfahren in Gang zu bringen und tut so als, also ich fand es interessant, die Österreicher überlegen jetzt auch in Richtung Slowenien, ähnliche Zentren aufzubauen, und da könnten die es logistisch eben sehr gut hinkriegen, weil sie ein Spielfeld unten in der Südsteiermark, die große Grenze, wo, über die Balkanroute im Sommer, Herbst 2015 so viele, also die großen Flüchtlingszüge rübergekommen sind, da haben die das tatsächlich baulich auch mittlerweile so eingeebnet, dass sie einen Zaun haben und dass sie das strukturieren können und dass sie dann im Prinzip eine Halle oder ein Lager machen könnten, das nur nach Slowenien geöffnet ist, und das wäre eben der Idealfall. Mhm. Also damit könnte man auch, die SPD hat ja immer gesagt, sie will keine geschlossenen Lager, es soll niemand irgendwo hinter Stacheldraht gefangen sein, und die Idee dieser Transitzentren ist immer so, ihr könnt ja zurückgehen, also ihr seid ja nicht gefangen, sondern ihr kommt eben nur noch nicht
nach Deutschland rein.
Ich kenne jetzt die Topografie an der deutsch-österreichischen Grenze nicht so sehr en Detail, aber es ist natürlich nicht so leicht, das da hinzukriegen.
Ja gut, man könnte die Leute ja, wenn sie sagen, ich will nach Österreich zurück, notfalls einfach irgendwie busweise wieder zurückfahren.
Das wäre also wahrscheinlich, ich glaub, das wird man schon hinkriegen. Ja, realistisch wäre, dass man also in Deggendorf, gibt es da zum Beispiel so eine Einrichtung, die ist, ich weiß nicht wie, das ist 60, 70 Kilometer von der Grenze entfernt. Wahrscheinlich wäre es dann tatsächlich so ein Shuttle-Ding, dass man sagt, so jeder darf jederzeit ausreisen, gebt halt Bescheid, dann fahren wir euch rüber.
Aber die meisten wollen natürlich gar nicht ausreisen, sondern wollen natürlich nach Möglichkeit eben, dass Deutschland sich für sie zuständig erklärt und ihnen den Schutzstatus zuteil werden lässt. Und also an diese Transitzentren schließen sich, das muss man schon sagen, noch eine ganze Reihe von Fragen an. Also eine zum Beispiel, ich habe das gerade vorgelesen, da hieß es, dass wir Asylbewerber für deren Asylverfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise hindern. Schon das ist ja irritierend, denn öffentlich kommuniziert wird ja immer, dass es nur um die Asylbewerber ginge, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind. Das ist aber nicht dasselbe, denn für deren Asylverfahren zuständig sind fast immer andere EU-Länder, nämlich die Ersteinreisestaaten. Registriert sind aber nur die Asylbewerber, die tatsächlich schon mal irgendwo in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. Das ist natürlich eine kleinere Zahl. Mhm. Bei dieser kleineren Zahl lässt sich das eben, das hast du schon gesagt, auch sehr leicht feststellen, weil sie dann in dieser Eurodac-Datenbank mit ihrem Fingerabdruck hinterlegt sind. Bei der größeren Zahl kann man natürlich auch leicht feststellen, dass jedenfalls Deutschland nicht zuständig ist, denn wenn sie über den Landweg kommen, egal wo sie hergekommen sind, irgendein anderes Land muss dann jedenfalls zuständig sein. Aber es ist natürlich praktisch schwieriger, denn wenn man nicht weiß, welches, und die das nicht sagen, wie soll man dann die Rückführung gestalten? Das ist eine Frage. Eine andere Frage ist, nehmen die Länder die zurück? Das ist ja auch vorgesehen, dass eigentlich erstmal Rückführungsabkommen abgeschlossen werden sollen, eben diese bilateralen Abkommen. Wenn sie allerdings die Länder sich nicht bereit erklären, dann sollen sie einfach so trotzdem nach Österreich dann eben in dem Fall wieder zurückgegeben werden. Dann fragt sich, wie wird Österreich eigentlich darauf reagieren? Ne? 1000 Folgefragen, die wir hier nicht alle werden beantworten können, aber auch nicht müssen, denn das gibt mir Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass wir heute in der Einspruchausgabe, die heute Abend erscheint, ein Interview haben werden mit Daniel Thüm, einem der vorderen Asylrechtsexperten in Deutschland. Und falls ihr das lesen möchtet, kann ich nur empfehlen, dass ihr mal auf fazeinspruch.de geht und euch da ein Abo klickt. Dann habt ihr nämlich Zugang zu diesem und zu täglich dutzenden weiteren großartigen Texten juristischer Stoßrichtung. Aber gleichwohl, müssen wir noch irgendwas zu dieser ganzen Sache sagen? Oder?
Ich finde, abschließend kann man durchaus mal sagen, so, das Ergebnis ist eigentlich nicht schlecht. Also auch wenn es auch wenn der Preis hoch war und die Zerrüttung, zu der es geführt hat, man fragt sich wie so oft so, warum seid ihr da nicht irgendwie schon vor 3 Jahren draufgekommen? Also gerade um diesen Streit zwischen Union und SPD über Transitzentren, machen wir das oder nicht, aufzulösen, dass man einfach sagt, so ja, wir machen es halt, aber nur für die irgendwie in der Eurodac-Datei sind, weil bei denen kann man es eben so einfach klären. Also insofern kann man da an der Stelle auch mal ein kleines Lob noch anbringen, dass zumindest durch diese extreme Dynamik, die die CSU mit ihrer absoluten Konfrontation irgendwie da mal herbeigeführt hat, eine ganz gut klingende Lösung rausgekommen ist, von der wir jetzt hoffen müssen, dass sie auch tatsächlich so in die Tat umgesetzt werden kann, weil natürlich sich noch die Probleme daran anschließen.
Ja, ne, aber es ist, das finde ich auch bemerkenswert, also dass die Berichterstattung über Seehofer so im Großen und Ganzen schon extrem negativ war und ist und sich das eben in vielen Fällen wirklich an seiner Rhetorik aufhängt, die natürlich auch übergeigt war, gar keine Frage, so mit, ne, ich lasse mich irgendwie nicht von einer Frau entlassen, die erst durch mich Bundeskanzlerin geworden ist und so, das zeugt schon von einer leichten, naja, vielleicht Überschätzung der eigenen Position oder so, aber ich meine, wichtiger ist doch wohl die Sachfrage und ob da jetzt eine gute Lösung gefunden wurde oder nicht. Und auch da kann man geteilter Ansicht sein. Natürlich sozusagen, je mehr man eben der Meinung ist, dass Deutschland das Herz ganz weit öffnen sollte und möglichst viele Leute reinlassen sollte, desto schlechter wird man es finden. Und je mehr man der Meinung ist, dass das eben irgendwie Sekundärmigration verhindert werden muss und irgendwie auch Zuwanderung Grenzen hat, desto besser wird man es finden.
Ich würde es ehrlich gesagt immer andersrum sehen, weil ich glaube, dass wir also erst dann zu einem vernünftigen oder zu einem guten Asylsystem kommen können, wenn wir tatsächlich unsere Grenzen unter Kontrolle bringen, weil unser System, wie wir es jetzt haben, auch wenn wir noch so viel Barmherzigkeit irgendwie an den Tag bringen und die Leute reinlassen, ist trotzdem ja noch weiterhin völlig absurd, dass nur jemand in Deutschland Asyl bekommt, der eben das Geld hat, einen Schlepper zu bezahlen und den Mut hatte, sein Leben zu riskieren, um diese illegale Reise auf sich zu nehmen. Und erst dann, wenn man die Grenzen halbwegs gesichert hat, kommt man an den Punkt, dass man wirklich vernünftige Kontingente macht und sagt, da ist ein Krieg, da sind Menschen, die sind verfolgt. Wir erlauben jetzt, keine Ahnung, 30.000 oder sowas nach Deutschland zu kommen und chartern eben mal Flugzeuge, um die hierher zu holen.
Ja. Also die Ineffizienzen und teilweise der Wahnwitz, muss man fast schon sagen, des deutschen Asylwesens, hat übrigens auch der Strafrechtsprofessor Reinhard Merkel in einem, ich möchte sagen, großartigen Beitrag in der FAZ mal dargelegt. Den packen wir euch mit in die Shownotes. Der ist zwar schon, ich glaube, 7 Monate alt, aber auch noch auf Jahrzehnte aktuell, würde ich sagen. Da steht also ganz viel auch noch abseits von juristischer Argumentation, was einfach so die rechtliche, die politische und die ökonomische und soziologische Seite angeht, mit drin. Hiermit dringende Leserempfehlung. Gut, aber jetzt wollen wir es dabei mal bewenden lassen. Noch nie haben wir so lange über ein Thema in der Sendung gesprochen, aber das lag jetzt eigentlich gar nicht an dir, sondern wirklich am Thema, würde ich sagen. Und das hat ja echt die Schlagzeilen beherrscht wie kaum ein zweites. Ich kann versprechen, die anderen Themen werden etwas schneller gehen. Nämlich jetzt zunächst mal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der sich mit dem Recht auf Vergessenwerden auseinandergesetzt hat. Wer hat da geklagt? Zwei Herren, die wir ja jetzt auch namentlich nennen dürfen und das deshalb auch tun werden. Nämlich Wolfgang Verlet mit Accent aigu auf dem hinteren E und dessen Halbbruder Manfred Lauber, ja, die verurteilt worden sind schon vor vielen, vielen Jahren wegen Mordes an dem Schauspieler, ich glaube, Walter Sedlmayr.
Ich kann mich da tatsächlich noch dran erinnern. Ich war da ein kleines Kind und er hat bei mir um die Ecke gewohnt,
der
Sedlmayr, ja.
Okay.
War groß.
Aber du warst nicht verstrickt.
Ich war nicht verstrickt und auch noch nicht strafmündig. Also, aber das ist irgendwie so
aber das finde ich ein bisschen bedenklich, dass du das jetzt betonst, dass du nicht strafmündig warst, so nach dem Motto.
Aber ich weiß noch, dass den kannte man ja irgendwie auch, die Figur und dieses Bild von, das ist ja wie, was, mit dem Hammer erschlagen worden? Oder, also es war auf jeden Fall recht blutrünstig, dass mir das in Erinnerung geblieben ist. Und er hat irgendwie so ein 3 Blocks von mir entfernt gewohnt.
Genau, und die beiden hatten dann halt, ne, also der eine war, glaube ich, sein Ziehsohn und der andere, der Halbbruder des Ziehsohns, hatten halt ein Testament gefälscht und so kam das dann eben letztlich alles. Also es war ein Indizienprozess, aber es kam dann eben doch recht klar raus, dass dies augenscheinlich waren. Die wurden verurteilt und dann der eine 2007, der andere 2008 auf Bewährung entlassen. Also die eigentliche Tat war, glaube ich, 1990 oder 1991, also schon wirklich lange her. Dann haben sie erstmal in der Folgezeit versucht, beziehungsweise auch noch, vielmehr auch noch, während sie in Haft saßen, eine Wiederaufnahme zu erlangen, haben sich damals auch selbst sehr proaktiv an die Medien gerichtet und alle möglichen Dinge vorgetragen, weil es eben nur ein Indizienprozess war, was halt alles dafür dagegen sprechen würde, dass sie es waren und haben auch darauf gedrungen, dass darüber berichtet wird, um eine Wiederaufnahme zu erlangen. Das ist ihnen alles letzten Endes nicht geglückt. Jetzt inzwischen, wie gesagt, sind sie auf Bewährung draußen, ja auch schon seit 10 Jahren. Und natürlich wird einem das Leben in Freiheit erschwert, wenn jeder, der deinen Namen googelt, dann erstmal findet, dass du halt irgendwie wegen Mordes verurteilt wurdest. Übrigens gibt es auch Regelungen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die im Detail aussehen und wann man das beanspruchen kann, aber es gibt Möglichkeiten, seinen Namen ändern zu lassen als Teil der Resozialisierung, um genau dem Rechnung zu tragen. Ich weiß nicht, ob sie davon nicht Gebrauch gemacht haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall wollten sie gerne, dass aus den Presseberichten, die es natürlich in den Online-Archiven der Medien gibt, ihre Namen entfernt werden. Das haben sie schon vor dem Bundesgerichtshof versucht. Der hat bereits vor Jahren eben gesagt, nein, einen entsprechenden Anspruch gibt es nicht. Dann kam aber nach der BGH-Entscheidung die EuGH-Entscheidung zum Recht auf Vergessenwerden. Und deshalb haben sie sich gedacht, okay, das gibt uns ja vielleicht nochmal eine neue Grundlage. Damit haben sie dann vor dem EGMR geklagt. Aber der EGMR hat sich dem BGH angeschlossen und gesagt, nein. Es ist natürlich in der Presse sowieso immer eine Abwägung vorzunehmen, ob man den Namen von jemand nennt oder nicht. Ne? An was hängt das so, Alex? Was sind da so die
Das, also wir hatten den Fall ja neulich auch bei Ali Bashar, also der jetzt, dieser Iraker, der dieses Mädchen in Wiesbaden ermordet hat, das hat er zugegeben und vergewaltigt haben soll, das bestreitet er. da war es schon so, also normalerweise werden die Nachnamen ja immer abgekürzt.
Ne? Ali B.
Ali B. Die Regelung dazu finden sich im Pressekodex, also ist im Prinzip eine Selbstverpflichtung der Medien, sich daran zu halten. Grundsätzlich sollen die immer abgekürzt werden, um eben zum einen, am Anfang gibt es ja sowieso immer noch die Unschuldsvermutung, aber auch wenn das gestanden hat, auch wenn es ein rechtskräftiges Urteil gibt, gibt es natürlich immer noch das Interesse, also am Schutz der Familie zum einen und der Resozialisierung, was die jetzt eben auch vorbringen. Und bei Ali B., den wir hier im Haus jetzt weiterhin Ali Bashar nennen, war es so, dass der Nachname eingeführt wurde, weil der öffentliche Fahndung ausgeschrieben worden ist. In dem Fall ist es natürlich, dann sucht die Polizei den namentlich, dann dürfen die Medienhäuser den Namen auch weiter verbreiten. Danach ist es wieder eine Abwägungssache. Wir hatten hier im Haus die Abwägung dann so gefasst, dass wir gesagt haben, der Name ist erstens in der Welt und zweitens ist es, das Interesse daran, ihn nicht mehr zu nennen, ist nicht mehr so groß, weil man kriegt ihn sowieso nicht mehr aus der Welt. Und zweitens ist es bei jemandem, dessen Familie auch im Ausland wohnt, eben ist das Schutzbedürfnis einfach deutlich geringer als jemand, der ein anderer Fall war, zum Beispiel Andreas Lubitz, der
German Wings Pilot.
Genau, da war es so, da hatten wir uns hier im Haus relativ lang geziert und den noch Andreas L. genannt.
Das war für alle, die sich nicht mehr erinnern, der Pilot, der aller Wahrscheinlichkeit nach dieses Flugzeug in die Berge gelenkt hat und
genau.
Passagiere und sich selber mitgetötet hat.
Und da ist es nun mal so, das steht auch im Pressekodex, dass, ich kann mich jetzt an die Formulierung nicht mehr genau erinnern, aber im Wesentlichen ist es so, dass jemand, der eine wirklich epochale Tat vollbringt, eben sich selbst so offenbart und
sie, also, zur Person der Zeitgeschichte
dadurch zur Person der Zeitgeschichte macht und dass da dieses Interesse dann einfach nicht mehr besteht. Das ist bei großen Amokläufern auch, ich glaube, Amokläufer von Winnenden, der wurde auch immer mit ganzen Namen beschrieben. Und das ist im Prinzip dann wie, man wird so zur Person der Zeitgeschichte und es ist in jedem Fall immer eine Abwägungssache.
Wie schwer war die Tat? Wie
genau. Jetzt bei den Sedlmayr-Tätern ist es natürlich so, dass es dass an sich bei dem Fall hätte es kein Interesse daran gegeben, diesen Namen zu veröffentlichen, aber sie sind eben selbst an die Öffentlichkeit gegangen.
Ja, und übrigens herrscht da ja beispielsweise in Amerika ein völlig anderes Verständnis als in deutschen Medien. Die Amerikaner würden nur den Kopf schütteln, die nennen die Namen immer in solchen Fällen und auch in vielen anderen Fällen. Also das ist eben einfach, sind halt einfach andere Herangehensweisen. Bei den Sedlmayr-Tätern jedenfalls, sagt der EGMR, aufgrund dieser verschiedenen Umstände, auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich dann eben sogar selber an die Presse gewandt haben zwischenzeitlich, und übrigens auch, weil sie nicht versucht hätten, ihre Namen aus den Archiven der Suchmaschinen löschen zu lassen. Ne? Denn das war ja dieses Recht auf Vergessenwerden, das der EuGH statuiert hat, das hat er ja nicht in Bezug auf die Primärquelle, wenn ich mich recht entsinne, statuiert. Also er hat nicht gesagt, der Zeitungsbericht als solcher mit der Namensänderung muss gelöscht werden, sondern Google und andere Suchmaschinen werden verpflichtet, diese Treffer nicht mehr anzuzeigen. Das ist ja im Zweifel auch viel wirkungsvoller, denn wenn dein Name in 1000 verschiedenen Presseberichten bei 1000 verschiedenen Medien steht, müsstest du ja gegen jedes einzelne klagen. Im Zweifelsfall viel effizienter ist es natürlich, gegen Google vorzugehen. Das haben die bisher nicht probiert, das könnten sie theoretisch immer noch machen. Da müsste man dann sehen, wobei natürlich auch der EuGH eine Abwägung treffen würde. Insoweit gilt das Recht auf Vergessenwerden nicht absolut, sondern es ist halt immer abzuwägen und da würde man dann mal gucken müssen. So, das soll es gewesen sein zum EGMR. Dann haben wir noch was zur Staatsanwaltschaft Hamburg, ne?
Ja, lustige Sache. Ich würde fast sagen, so.
Ist super, dass wir das jetzt als zwei Männer besprechen.
Genau. Wirklich sehr gut getimt. Hier gibt es keine strukturellen Benachteiligungen. Das ist reiner Zufall. Ja. Ich finde es tatsächlich irgendwie witzig, vielleicht, also so, endlich kommt mal jemand damit, weil dieses Thema ja schon seit Ewigkeiten rumwabert. Also, es ist so, die Hamburger Staatsanwaltschaft hat eine Stelle ausgeschrieben und hat da diese Stellenanzeige den Hinweis angefügt, bei der Staatsanwaltschaft Hamburg sind männliche Beschäftigte unterrepräsentiert. Männliche Bewerber werden daher bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Und ja, dann gab es natürlich einen Sturm der Entrüstung. Ich dachte erst, die haben da einfach mal so einen Versuchsballon gestartet, weil also dieses Thema Männerquote, Frauenquote in der Justiz ist ja jetzt seit Jahren schon sehr groß und die Zahlen sind natürlich auch sehr deutlich, dass ich weiß nicht, in Hamburg sind es glaube ich über 70%
der Neueinsteiger.
Neueinsteiger tatsächlich weiblich und es führt natürlich zu gewissen Problemen. Es ist auch ja im Sinne einer, wahrscheinlich ist überall in praktisch allen Bereichen immer wünschenswert, dass man ungefähr Geschlechterparität irgendwie hinbekommt. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Hamburger tatsächlich das einfach nur so testweise gemacht haben, sondern sie fühlten sich tatsächlich verpflichtet durch ihr Hamburger Gleichstellungsgesetz, weil da steht eben drin, ganz unabhängig von Geschlecht, dass ab einem, wenn es gerade mal rausholen, weiß ich, dass ab einer gewissen Quote, ich glaube 60% sind es eben dann nicht nur Frauen, sondern auch Männer bevorzugt eingestellt werden sollen.
Ja, und die Reaktion des Deutschen Juristinnenbundes, wenn ich mich recht entsinne, war, dass sie gesagt haben, völlig richtig, gut so, wir haben das zugunsten von Frauen befürwortet, deshalb sind wir jetzt auch absolut dafür, dass es auch Männern zugutekommt.
Ne? So, ungefähr so, aber dann doch nicht ganz. Nein, die sagen, das entspricht nicht dem Grundgesetz und haben natürlich, also ja, sie argumentieren eben, also es gibt eben im Grundgesetz steht in Artikel 3 einfach, also alle sind gleich zu behandeln, egal, also unabhängig von Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter.
Ja, und Gleichstellung hinzuwirken.
Genau, also es ist auf Gleichstellung hinzuwirken und das sehen tatsächlich auch viele Verfassungsrechtler so. Bedeutet eben, dass es eine strukturelle Benachteiligung, einer strukturellen Benachteiligung bedarf, um tatsächlich einen Grund zu haben, solche das eine oder andere Geschlecht zu bevorzugen. Und strukturell muss man sagen, ist natürlich kein Mann bei der Hamburger Staatsanwaltschaft benachteiligt. Und es ist, also das weiß ich jetzt in Hamburg nicht speziell, aber insgesamt betrachtet in der Justiz natürlich genauso wie in Kliniken auch so unter den jungen Berufseinsteigern sind zwar 70% Frauen, aber oben in den Chefetagen sitzen mal weiter die Männer. Das heißt, strukturell ist es eigentlich noch ganz ausgeglichen. Was ich mich irgendwie gefragt habe, ist so ein bisschen, wozu braucht man das eigentlich in so einer Anzeige? Also es scheint in Hamburg ja tatsächlich so zu sein, dass die sich durch dieses Gleichstellungsgesetz verpflichtet gefühlt haben. Also darauf hinzuweisen, auf diese Bevorzugung. Also so hatten die sich dann zumindest nach der Aufregung gegenüber der Presse eingelassen.
Ja, vielleicht gibt es eine Hinweispflicht. Ich weiß es nicht.
Ja, also genau, das sahen sie tatsächlich aus ihrem Gleichstellungsgesetz so. Jetzt sagen Verfassungsrechtler, ja, dieses Hamburger Gleichstellungsgesetz ist dann aber eben verfassungswidrig und darf einfach nicht angewendet werden, weil das eben gegen Artikel 3 verstößt. Also halt immer so Sachen, sagen in anderen, also in anderen Bundesländern, in anderen Behörden funktioniert es ja auch inzwischen. Also man hört es, man hört es hier zum Beispiel in Hessen sehr viel, dass unter den jungen Bewerbern sehr, sehr viele Männer jetzt sind. Da, ja. Das natürlich dem Arbeitgeber bewusst ist. Und man muss das ja nicht so reinschreiben. Also man kann es ja auch, am Ende ist es ja eine Entscheidung, die der zuständige, also der Richterwahlausschuss natürlich trifft, die Liste dann absegnet, aber die können das in den Ministerien natürlich auch so machen, dass sie mal wieder mehr Männer nehmen, weil ja. Gleiche Eignung ist ein sehr genau. Weicher Begriff,
also der
Interpretation ist, offen ist.
Dessen muss man sich halt bei dieser ganzen Sache bewusst sein. Ne? Da steht zwar bei gleicher Eignung, aber was heißt das schon? Also zwei Kandidaten werden nie den exakt gleichen Lebenslauf haben. Und dann ist halt immer die Frage, ja, der hat irgendwie 0,5 Punkte mehr im zweiten, der 0,3 mehr im ersten, aber der hat irgendwie die Spezialisierung auf X gehabt und jener hat aber irgendwie schon 3 Monate als Wiss mit dort gearbeitet.
So, also, es gibt ja sowieso die Tendenz auch so ein bisschen in den Ministerien, dass man nicht mehr so hart nur auf die Note guckt, sondern so ein bisschen mehr andere, also auch mit einfließen lässt, dass sich vielleicht die Fähigkeit als Jurist oder gerade als Staatsanwalt nicht nur an der Examensnote messen lässt. Also es kommen immer mehr weiche Kriterien da rein und da kann man natürlich auch problemlos unter der Hand irgendwie gegensteuern, ohne da gleich so ein großes Ding rauszumachen. Aber es ist natürlich, also ich finde es ganz interessant, jetzt kann es mal entschieden werden.
Genau, ich wollte gerade sagen, also deine Strategie läuft ja sozusagen darauf hinaus zu sagen, machen wir es einfach so, wie wir es wollen, und kommunizieren es halt nicht. Aber hier ist es jetzt mal kommuniziert worden und deshalb kann man sich oder muss man sich dann irgendwie auch damit auseinandersetzen.
Am Ende muss man sagen, dass das Problem ist ja, also wird sich, glaube ich, mittelfristig sowieso von selbst lösen, weil es ist ja nicht so, dass Frauen deshalb irgendwie in die Justiz streben, weil sie irgendwie so eine beamtigere Einstellung haben oder irgendwie den Amtsschimmel lieben, sondern es ist ja schlicht so, dass es sich einfach mit Familie und Beruf wesentlich besser vereinbaren lässt und das eben in Kanzleien nicht so ist und die Kanzleien aber ja auch immer mehr in die Bredouille kommen, weil sie einfach keine qualifizierten jungen Bewerber mehr kriegen und sich da wesentlich mehr auf die Frauen jetzt auch einstellen müssen.
Inzwischen verdienen Frauen ja mehr als Männer
in Kanzleien,
zumindest die Neueinsteiger.
Ich bin da relativ gelassen und glaube, dass in 10 Jahren, wenn die Kanzleien wirklich auch werben um Frauen und sich da so ein bisschen ihre Strukturen angepasst haben, dass sich das wieder ergeben wird und es dann ist, man muss ja kein 50-50 Gleichgewicht haben, aber nee. Dass es wieder so ein bisschen in die Wiege kommt.
Aber das ist halt schon, das ist halt schon so der Witz dabei, ne? Das zahlenmäßige Ungleichgewicht alleine, sagt man, reicht nicht aus, auch ja völlig zu Recht. Ich meine, es gibt ja auch wirklich 1000 Berufsgruppen, wo entweder Männer oder Frauen stark überrepräsentiert sind und wo es jetzt echt nicht oder jedenfalls nicht nur mit irgendwelchen Diskriminierungen zu tun hätte, sondern einfach mit persönlichen Präferenzen. Und deshalb heißt es eben, damit dann die eine oder andere Seite bevorzugt werden darf, muss diese strukturelle Benachteiligung dazukommen. Das Problem ist natürlich, das ist halt so ein etwas ominöses Merkmal, was schwer nachzuweisen ist. Ja, also gibt es die noch? Wie äußert die sich? Worin liegt die? Klar, ein Punkt, auf den dann gerne abgestellt wird, den hast du schon genannt, ist halt die Repräsentanz in den Führungsetagen. Und da stimmt es natürlich auch in der Justiz. Gibt es immer noch deutlich mehr Oberstaatsanwälte, Generalstaatsanwälte und desgleichen eben, ne? Gerichtspräsidenten und so weiter, die männlich sind als weiblich. Dann muss man aber natürlich auch wieder sagen, hier reden wir ja aber über Berufseinsteiger und dann müsste doch insoweit auch eigentlich die Praxis bei Berufseinsteigern maßgeblich sein, denn wenn dort nicht mehr diskriminiert wird, liegt es trotzdem in der Natur der Sache, dass es Jahre oder Jahrzehnte dauert, bis sich das auch in den Führungsetagen niederschlägt, weil man eben so eine Karriere auch erstmal durchlaufen muss. Und sozusagen kann man dann deshalb schlussfolgern, ne, dass das quasi eine Frauenquote aufgrund nach wie vor bestehender struktureller Benachteiligung okay wäre, aber eine Männerquote nicht. Also ich sage gar nicht, dass ich darauf jetzt so die endgültige Antwort hätte, aber das sind halt vielleicht so Fragen, die man sich stellen kann.
Ja, nee, klar, ich meine, strukturelle Benachteiligung ist würde wahrscheinlich auch irgendwie so einfach diese eingespielten Usancen, dass das halt irgendwie die Männer in der Chefetage unter sich sitzen und es als Frau erstmal schwer ist, da reinzukommen, würde es wahrscheinlich mit einschließen. Und also ich persönlich finde auch Frauenquote in Vorstandsetagen immer als Mittel, um das aufzubrechen, eigentlich ganz gut. Es sollte halt klar so kommuniziert sein, dass es nur dazu dient, diese Strukturen aufzubrechen, um dann irgendwann Chancengleichheit zu haben. Und darum geht es ja. Und das muss ich auch sagen, was die Führungsebene angeht, ist, mögen mich manche für hassen, dass ich das jetzt sage, aber meine Beobachtung ist einfach, dass...
Berühmte letzte Worte.
Ja, genau. Nein, meine Beobachtung in meinem Umfeld ist schon die, dass viele Frauen einfach auch sagen so, ich habe da gar keinen Bock auf den totalen Stress. Ich finde einfach 70% und irgendwie meine Stelle jetzt in der Justiz, also ich muss gar nicht Vorsitzende werden, ich muss nicht ans OLG, sondern ich finde so, wie es ist, eigentlich ganz okay. Und dass die Jungs eher die sind, dass es sich hier kulturell geprägt auch und wird sich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren auch ändern. Aber bisher sind die Jungs einfach im Schnitt noch mehr die irgendwie Karriere machen wollen und sich darüber halt definieren. Und das ist am Ende, finde ich es schon fair, dass jemand, der halt viel mehr investiert und sein ganzes Leben auf die Karriere ausrichtet, dass der am Ende irgendwie mehr Karriere macht als jemand, der sagt irgendwie, finde ich schön, aber ist eher zweitrangig. Ist,
ja, dass das fair ist, würde wahrscheinlich jeder unterschreiben. Ja. Die Geister scheiden sich eben wohl eher daran, ob das wirklich so ist und ob das der alleinige Grund für die Unterrepräsentanz von Frauen ist oder ob nicht zumindest mal noch andere Faktoren eben auch eine Rolle spielen, wie eben gewisse Benachteiligungen und so weiter. Das alles hat auch einfach ein Riesenproblem der Messbarkeit, muss man sagen. Mhm. Es gibt natürlich immer 1000 Einzelfälle und Einzelanekdoten, die alles Mögliche belegen und widerlegen. Die Frage ist ja aber nicht, wie ist es Person X oder Y im Einzelfall ergangen, sondern sozusagen, wie sieht es systemisch aus? Das ist schwer zu beantworten. Da kommt man dann eben doch wieder dahin, dass man auf prozentuale Verteilungen schaut, die aber eben gerade keine Aussage über Ursache und Wirkung zulassen. Also es ist ein diffiziles Thema. Und man muss jetzt mal gucken in Hamburg, also bisher hat da jetzt noch niemand Klage erhoben oder so, ne? Das wäre ja theoretisch vorstellbar, wenn eine Frau die Stelle nicht bekommt und sagt, ich klage dagegen, denn ich wurde quasi bei gleicher Eignung nur deshalb nicht angestellt, weil es halt, ne, irgendwie dann an den Mann gehen soll, dann würde das Ganze mal auf den Prüfstand kommen, aber bisher ist das nicht passiert. Ja. Falls das noch passieren wird, werden wir das natürlich nachtragen. So, und dann würde ich fast sagen, weil wir jetzt echt schon fortgeschritten sind in der Zeit, die DSGVO stellen wir vielleicht einfach mal hintan für eine der kommenden Folgen. Das sollte sowieso so ein Rundblick werden, so was ist passiert, wie gut funktioniert es oder nicht. Da kann man der ganzen Sache aber auch noch mal ein paar Wochen Zeit geben, um dann hat man eben auch noch mehr praktische Erfahrungswerte und dann machen wir es dann irgendwann mal. Und kommen dann damit jetzt zum gerechten Urteil, das diese Woche, wie übrigens recht häufig, fällt mir auf, vom Bundesverfassungsgericht stammt, aber das ist ja vielleicht auch erfreulich, wenn gerade das Bundesverfassungsgericht häufiger mal gerechte Urteile fällt. Diesmal ging es um eine Verfassungsbeschwerde eines lebenslang in Haft sitzenden Häftlings, der sich gegen die Erhöhung der Betriebs- und Stromkostenpauschale für den Besitz privater Fernseher wendet. Also sprich, Häftlinge können in der JVA in ihrer eigenen Zelle einen Fernseher haben. Dann verlangt die JVA von denen, dass sie aber dafür sozusagen monatlich Geld bezahlen für den Strom, den das Ding kostet und für die Betriebskosten, die die TV-Empfangsanlage, die es ja irgendwo geben muss, kostet. Das war da auch so und die wurden dann von 1,50 Euro auf 3 Euro erhöht. Das hat er unter verschiedenen Gesichtspunkten angegriffen. Er hat zum Beispiel gesagt, das ist ein Verstoß gegen den Angleichungsgrundsatz. Der Angleichungsgrundsatz besagt, dass soweit wie möglich in der Haft ähnliche Bedingungen geschaffen werden sollen wie außerhalb. Und außerhalb der Haft sei es ja wohl unvorstellbar, dass sich die TV-Empfangskosten von heute auf morgen verdoppeln. Das sei ja ein Sprung um 100%, das würde ja nicht vorkommen. Das war jetzt nicht das Argument, was das Bundesverfassungsgericht so zentral überzeugt hat, aber ein anderes, nämlich es sagt, es ist jedenfalls mal so, dass die JVA nur die Kosten verlangen darf, die auch tatsächlich anfallen. Es darf das zwar schon mit einer Pauschale machen, also es muss jetzt nicht bei jedem Häftling nachhalten, wie viele Minuten in der Woche guckt er fern und wie hoch ist der Stromverbrauch. Das wäre einfach nicht praktikabel. Zu viel Aufwand für zu wenig Gewinn, deshalb ist eine Pauschale schon in Ordnung. Aber die Gesamteinnahmen, die aus dieser Pauschale erzielt werden, dürfen die Gesamtkosten an Strom und Betriebskosten des Empfangs eben auch nicht überschreiten. Und das hat die JVA hier einfach mal behauptet. Die haben so eine Satellitenempfangsanlage angeschafft kurz zuvor und haben eben gesagt, das geht mit höheren Kosten einher. Da hat das Bundesverfassungsgericht dann diverse Fragen in den Raum gestellt, zum Beispiel, naja, die Anschaffung so einer Anlage sind ja einmalige Fixkosten, aber die Pauschale soll jetzt auf alle Zeit höher sein. Kann das denn irgendwie stimmen? Zweitens hat die JVA einfach behauptet, dass die Betriebskosten dieser Anlage jetzt höher seien. Das hätten die Gerichte ihnen einfach geglaubt. Das hat der Häftling natürlich zwar auch nur relativ unsubstanziert bestreiten können, aber da sagt das Bundesverfassungsgericht, ja, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er es schon so substanziert bestritten, wie er halt kann. Ja, er hat ja keine Einsicht in irgendwie die Verwaltungsunterlagen der JVA. Und er hat aber jedenfalls dargelegt, dass es eigentlich nicht ersichtlich sei, warum jetzt irgendwie, nur weil der Empfang jetzt über Satellit statt wie vorher, ich glaube, über Kabel erfolgt, dass es auf einmal doppelt so teuer sein sollte. All das führt dazu, ja, ahnt es schon, dass die Sache zurückverwiesen wurde an eben die einfachen Gerichte, die jetzt also genau zu prüfen haben. Denn was halt nicht stattfinden darf, ist, dass über diese TV-Pauschale Gewinne generiert werden, mit denen dann die sonstigen Aufgaben der JVA, eben einfach Unterbringung der Häftlinge, Verpflegung und so weiter, quasi quersubventioniert werden. Denn das sind Aufgaben, die JVA halt einfach zu leisten hat. Das gehört zum Basispaket dessen, was man als Häftling zu erwarten hat, hinzu. Und dafür darf man nicht mittelbar zur Kasse gebeten werden, indem andere quasi optionale Sachen, wie zum Beispiel ein privater Fernseher, teurer sind, als sie eigentlich sind. Ja, das ist doch ganz schlüssig, oder?
Es klingt gerecht.
Es klingt gerecht.
Und man muss ja sagen, das ist ja schon ganz hübsch irgendwie, dass der Rechtsschutz bei uns so weit geht.
Ja, ja,
tatsächlich. Okay. Das Bundesverfassungsgericht mit dem Fernsehverhalten eines armen kleinen Häftlings, der wahrscheinlich irgendwie, ja, außer seinem Fernseher in der JVA nicht so wahnsinnig viel hat, dass sich sogar das Bundesverfassungsgericht damit befasst und
ja,
die Frage bis ins allerkleinste Detail.
Ja, man neigt dazu, darüber zu schmunzeln einerseits, aber andererseits muss man sagen, nee, ist es doch eigentlich super, ja, dass es so ist. Also dass eben auch, es gibt ja diesen tollen Spruch, ne, der Zivilisationsgrad einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit ihren Gefangenen umgeht, ja. Und da ist schon was dran. Insofern, hochgerechtes Urteil, schöne Sendung, vielen Dank Alex fürs Einspringen.
Ja, ich danke für die Einladung.
Bravourös gemacht. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, 2 Wochen in Sommerpause und hören uns dann am 25. Juli wieder. Bis dahin, es hat uns gefreut. Es würde uns übrigens auch sehr freuen, natürlich, wenn ihr uns Ratings gebt, ne, im iTunes Store, in dieser kleinen lila Podcast-App auf eurem iPhone. Wenn ihr uns einen Kommentar schreibt auf blogs.faz.net/Einspruch, wenn ihr unsere Facebook-Seite liked, Facebook FAZ-Einspruch eingeben und natürlich, wenn ihr euch ein Abo klickt unter fazeinspruch.de. In diesem Sinne, macht's gut und bis in 3 Wochen dann. Ciao.
Einen schönen Sommer.